Genau, ich habe mir ein schönes Thema ausgesucht, oder ich sag mal so, ich habe eigentlich den Eindruck natürlich, dass es vom Heiligen Geist ist, weil wir können so leicht vergessen, was Gott eigentlich mit den Kindern machen will. Und ich will einfach ein paar Sachen über Kinder sagen und die Herrlichkeit Gottes auf Kindern. Und ihr erinnert euch ja dran, dass der Hirwoje gesprochen hat über verschiedene Level der Herrlichkeit. Und ich will euch erzählen von verschiedenen Kindern, die in verschiedenen Level der Herrlichkeit waren. Hat jemand keine Ahnung von der Serie über Herrlichkeit? Super, ihr könnt es alles dann im Internet anhören, sobald es da drin ist. Genau. Genau. Es geht uns einfach darum, dass wir die Herrlichkeit, dass wir verstehen, was die Herrlichkeit Gottes ist und dann auch sehen, wo die Herrlichkeit Gottes aktiv ist. Und genau während ich das vorbereitet hatte, hatte ich vorher, wo ich gespielt hatte, den Eindruck, dass der Heilige Geist mir zeigt, dass in der Zeit, wo ich manche von diesen Sachen gelesen habe und vorbereitet habe, dass ich eigentlich im Allerheiligsten war. Und ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Ich hatte einfach nur eine gute Zeit mit Jesus. Und wie wenn Jesus neben mir war und seine Bücher aufgeschlagen hat und mir gezeigt hat, Dinge über Kinder. Und was ich glaube, ist, wenn ihr euer Herz weich macht und innerlich einfach ganz nah an ihm seid, dass ihr was davon abkriegen könnt. Man kann es als Information aufnehmen und sagen, oh, wie toll und so weiter und so fort. Oder man kann sich einfach auch in seinem Herzen berühren lassen, die Vision mit aufnehmen und Kinder und Gott und Reichsgottesarbeit einfach nochmal anfangen, ganz anders zu sehen. Genau. Kinder und Gottes Herrlichkeit. Und ich möchte es einfach mal für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, nur kurz mal, oder wisst ihr was, vielleicht wisst ihr ja noch die verschiedenen Level. Wer weiß noch die neuen Level der Herrlichkeit Gottes? So, als erstes ist die Schöpfung, in die wir überhaupt alle reinkommen. Die Schöpfung erzählt die Herrlichkeit Gottes. Die Schöpfung ist voll der Herrlichkeit Gottes. Zweites Level. Zeichen und Wunder, super. Drittes Level. Gott zu erfahren. Komm, ich helfe euch. Neun Level der Herrlichkeit. Erstens ist die Schöpfung Gottes. Das nächste ist Zeichen und Wunder. Das dritte ist Gott zu erfahren. Was aber nochmal was anderes ist, als Gott zu erkennen. Wir sehen bei Hiob, er hat Gott schon gekannt. Aber er hatte eine Erfahrung mit Gott. Aber Gott zu erkennen, Gott nahe zu sein, er hat eine Erfahrung mit Gott gehabt, die ihn total verändert hat, von der er gesagt hat, ich habe Gott vorher vom Hören sagen gekannt, jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Dann gibt es das Gott schauen, dann gibt es mit Gott wandeln, es gibt Einheit mit Gott und das unzugängliche Licht. Und ich habe einfach verschiedene Geschichten von dem, was Kinder mit Gott und mit Jesus erlebt haben, auch aus verschiedenen Jahrhunderten. Und ich könnte jetzt sagen, das ist das Level, aber ich glaube, ich lasse es einfach bei euch, das selber zu entscheiden. Aber manche Level sind einfach sehr intensiv, was die Kinder mit Jesus erlebt haben. Und ich möchte euch einfach ein paar Bücher vorstellen, die ich liebe. Ich habe gestern einfach noch den Eindruck gehabt, hey, mach ein kleines Video drüber. Ich habe auf meinem Facebook ein Video drüber gemacht, weil ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, wo sie sich vielleicht auch gutes Material für Kinderarbeit herholen können. Weil wir haben viel Material möglicherweise darüber, wie kann ich eine Geschichte noch netter erzählen und mit noch mehr Medien oder genau, wo kann ich meine Filztafel kaufen, keine Ahnung. Aber was total wichtig ist, ist, dass wir den Kindern beibringen, wirklich im Übernatürlichen zu wandeln. Und nicht nur das, ich fand es ganz stark, dass der Hirwoje am Schluss der Predigt gesagt hat über die Herrlichkeit, was mich am meisten in die Herrlichkeit gebracht hat, noch mehr in die Herrlichkeit gebracht hat, ist Beziehung mit anderen. Und ihr habt gesehen, wir beten, wir zeigen Kindern Sachen über Gott, über Dimensionen in Gott, aber wir bauen auch Beziehungen. Unterschätzt nie, wie wichtig das ist, dass wir in einen Kletterpark gehen, dass wir in eine Sprungbude gehen. Da geht's nicht nur um den Fun, sondern da geht's darum, dass da eine Gemeinschaft und Beziehung entsteht, die hoffentlich ein Leben lang hält und dann in die Ewigkeit natürlich auch noch. So, also das Buch, aus dem ich euch gleich ein paar Bilder zeigen werde. Wie ihr seht, ist es ein Buch, das schon ab und zu von mir gebraucht wurde. Ich würde sagen, die hätten jetzt am Binden nicht so sparen müssen, dass das Buch nach ein paar Benutzungen auseinanderfällt, aber ist egal. Das heißt The Visitation, The Brownsville Revival. Und es sind Fotografien von Kathy Wood. Und da beschreibt sie einfach, wie sie als Fotografin die Erweckung in Brownsville, Pensacola erlebt hat. Und da sind total starke Bilder drin, die ich euch nachher zeigen möchte. Und ich mag jetzt dieses Bild, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja. Ich mag das Bild, weil du an diesem Bild einerseits irgendwo sie die Ehrfurcht siehst, das Erstaunen, das da steht nichts Besonderes vorne. Das ist jetzt nicht irgendjemand hat gerade einen Beamer angemacht und ein tolles Bild gezeigt, sondern das ist hier einfach eine Frau, die Herrlichkeit Gottes total erlebt und davon berührt wird. Und genau das ist hier das Coverbild. Und hier drin sind noch andere Bilder, wo einfach dann auch Kinder, und ich gebe es dir, Dankeschön, wo man von Kindern sieht. Hier sind Children in Revival, 300 Jahre von Gottes Wirken in Schottland. Dann haben wir Here Comes Heaven. Das ist eigentlich mittlerweile ein sehr bekanntes Buch. Natürlich, weil Bill Johnson so bekannt ist. Das ist einfach das, wie kann ich Kinder übernatürlich dahin führen, dass sie in der Kraft Gottes wirken. Dann Parenting by the Spirit, Kathy Walters, sind leider in Englisch, genau. Children and the Supernatural, Kinder und das Übernatürliche, da sind auch total coole Geschichten drin, wie Kinder zum Beispiel in ein Krankenhaus gegangen sind und für die Kranken gebetet haben. Und dann sind sie heimgegangen und dann sind sie am nächsten Tag zurückgegangen und da waren die Kranken nicht mehr da, weil sie geheilt worden sind. Einer ist, glaube ich, da geblieben, um ihm zu sagen, was passiert ist. Die anderen sind heimgegangen, weil die Kinder, die sind einfach, die haben irgendwie im Kindergottesdienst gelernt, dass sie den Kranken die Hände auflegen können. Dann sind sie in ein Krankenhaus gegangen und haben für sie gebetet und die Kranken sind geheilt worden. Und zwar nicht sofort unter ihren Händen, sondern als sie am nächsten Tag gekommen sind, waren die da. Aber die sind einfach auch davon ausgegangen, dass es so ist. Unterschätzt nie die Power vom Gebet von Kindern. Und da sind halt richtig coole Stories drin. Genau, dann Redefining Children's Ministry. Wer bei uns den SSCM-Kurs macht, der muss dieses Buch auch mitlesen. Und da geht es einfach darum, wie können wir Kinder übernatürlich ausrüsten, um einfach auch in den Gaben des Geistes zu wandeln und genau im Heiligen Geist zu fließen, selber Diener zu werden. Man hat so das Gefühl, ja, wenn sie dann irgendwann mal erwachsen sind, dann können sie in ihre Berufung kommen. Viele kommen in ihre Berufung schon, bevor sie erwachsen werden. Und das werdet ihr auch an manchen Geschichten hier sehen. Genau, dann gibt's hier ein Handbuch, Befreiung für Kinder. Manche Leute fragen sich, können Kinder Dämonen haben? Ich glaube, frag einfach mal einen Lehrer. Mehr sage ich dazu nicht. Was glaubt ihr, Kinder, können Kinder Dämonen haben? Dämonen, was das ist? Okay, das können wir, das erklärt Ivana euch ganz sicher im Kinderdienst. Was sind Dämonen? Dämonen ist was, was in dir wohnt, was da nicht reingehört. Genau, was dich bindet und kaputt machen will. Sarah kann es bestimmt erklären. Ne? Genau, auf jeden Fall brauchen Kinder Befreiung, aber du kannst bei Befreiung nicht so vorgehen wie bei Erwachsenen. Und wenn wir glauben, dass Gott viele Kinder zu uns ins Haus schickt, dann werden da Kinder kommen, die Freisetzung brauchen. Das kann ich euch versprechen. Als Lehrer, mein Ehrenwort, kann ich euch versprechen, da kommen Kinder, die brauchen Freisetzung. Und wir können nicht mit den Kindern umgehen wie mit Erwachsenen. Wir müssen einfach mit Weisheit hier rangehen. Genau. Und, da, so. Und jetzt will ich euch einfach mal als erstes, ich habe es leider nicht geschafft, die so richtig zu positionieren. Mein Mann war weg und ich wollte ihn nicht wegen jedem Bild auf der PowerPoint anrufen. Ich möchte euch das einfach, dass ihr euch das mal anschaut und dass ihr das einfach mal so ein bisschen auf euch wirken lässt. Wenn du nach zur Erweckung nach Brownsville, als damals die Erweckung warst, wenn du da reingekommen bist, als ich da reingekommen bin, habe ich erstmal gedacht, hä? So, und das war's jetzt? Weil dort war irgendwie gar nichts Spektakuläres. Da war, du denkst, du kommst da rein. Ich bin im ersten Gottesdienst gesessen und ich habe es nicht gecheckt. Warum? Wahrscheinlich, weil ich zu arg im Kopf war und es noch nicht geschafft habe, das an mich rangehen zu lassen. Und dann war der Gottesdienst und es war irgendwie so, okay. Und ich glaube eben, wenn der Heilige Geist da ist, du kannst es echt auch verpassen. Genau. Und wenn du irgendwo reinkommst in ein Haus, dann kannst du sagen, ach ja, ist eigentlich ganz nett hier. Oder du kannst merken, was eigentlich auf dem Haus ruht. Und das Interessante für mich ist es, dass es im Grunde als allererstes sehr unspektakulär war, nach Brownsville zu kommen. Und dann, wenn du aber gesehen hast, wenn der Heilige Geist fällt, was dann passiert ist, das war schon einfach echt stark. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Einfach, ich würde sagen, wenn du ein Kind im Klassenzimmer ruhig halten kannst, ist super. Aber wenn Kinder von sich aus anfangen, Gott anzubeten, ohne Unterbrechung, sorry, aber das macht der Heilige Geist. Da kannst du keine drei Schritte und so geht es, sondern das macht der Heilige Geist. Okay, und es ist einfach genial zu sehen. Schaut euch das an. Das ist ein kleines Mädchen. Was für eine tiefe Anbetung, oder? Da möchte ich eigentlich sagen, das hätte ich eigentlich auch gern. Weil du siehst, die ist wo, da weißt du nicht sicher, ob du da wirklich schon warst. Sage ich jetzt mal einfach so, oder? Die empfängt. Ich habe gehört von manchen Gemeinden, die Kinder blocken, die dürfen sich nicht taufen lassen, die dürfen nicht das, nicht, weil man denkt, die sind noch nicht reif genug. Sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wissen wir, was wir tun? Wenn man ganz im Ernst sagt, wer weiß schon wirklich, was er macht, wenn er Jesus in sein Leben aufnimmt? Ich meine, ich verstehe das bis heute nicht, aber ich finde es toll. Wie, also jetzt mal einfach vom Hirn her, wie soll das funktionieren, dass jemand vor 2000 Jahren für mich am Kreuz stirbt und mir meine, also weißt du, ich meine, so A, B, 1 bis 1 bis 2 ist hier nicht. Genau, und selbst das. Und geistliche Sachen werden geistlich ergriffen und es gibt keinen Kinderheiligen Geist und Heiligen Geist für die Großen. Und du siehst hier einfach, das ist ein Kind, das von Gott empfängt hier. Und das fand ich total toll, weil das war ein Aufruf, wo gebetet wurde für Schüler und Lehrer, einfach für und Erzieher, Leute an Schulen. In Amerika schließt das Kindergarten mit ein, weil die nennt man dort auch Elementary Teacher. Und es ist einfach stark. Und du siehst, guck mal, du kannst jetzt zum Beispiel, wenn ich zu euch sage, ich sag's mal, wenn ich zu euch sage, hebt die Hände, das hält zwischen 20 Sekunden und einer Minute. Das hier, das ist, der Heilige Geist zieht so stark. Die Leute, die heben ihre Hände hoch und die wollen mehr von Gott und mehr von Gott. Manche Leute können übernatürlich zum Teil eine Stunde oder zwei Stunden ihre Hände hochheben und vergessen die Zeit, weil der Heilige Geist so stark zieht. Und wenn du das Gefühl hast, manchmal vielleicht einfach deine Hand zu erheben und du denkst innerlich, meine Hand müsste oben sein und äußerlich denkst du, ach, voll anstrengend, ich lasse es. Geh dem nach, was innen ist, weil wir wollen noch mehr von der Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Schaut euch das an. Einfach diese Gesichter, die einfach, das sind jetzt diese, welche von diesen Schülern, wie die berührt sind von der Gegenwart Gottes, wie die einfach ja, vom Heiligen Geist berührt sind. Anbetung. Okay, genau. Das sind jetzt einfach mal die ersten Bilder, die ich euch zeigen wollte. Und in welchem Level der Herrlichkeit die jetzt drin sind, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Und was ich auch gar nicht möchte, ist, dass wir jetzt unsere Kinder angucken und sagen, und ihr müsst jetzt so sein, wie die coolsten Anbetungs- und Märtyrer und was weiß ich für Geschichten, die ich jetzt heute erzähle. Ihr müsst das, das und das und das machen und ihr müsst jetzt die Hammer-Kids sein. So, lasst uns Vorbilder sein, okay? Und wenn die Kinder uns irgendwann mal abziehen, lasst uns ihnen nachziehen. Wenn die Kinder mal krasser evangelisieren als wir, wenn die Kinder mal krasser anbeten als wir, wenn die Kinder mal besseren Lobpreis machen als wir, dann gucken wir einfach, dass wir ihnen hinterhergehen. Aber wir wollen auf gar keinen Fall irgendwelchen Druck ausüben auf unsere Kinder, aber wir wollen Druck ausüben auf den Himmel, dass noch mehr runterkommt. Amen. Weil ich glaube, dass das, was wir bisher gesehen haben, das ist einfach nur so ganz süßes Kratzen an der Oberfläche. Aber wenn das Ding aufbricht, glaube ich, dass wir wirklich unglaublich viele Kinder erreichen werden. Und die Prophezeiung über unserem Haus ist, dass Kinder ihre Familien hier reinbringen werden. Und deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, das nie zu unterschätzen. Jede kleine Investition in Kinder, sei es finanziell, sei es, dass ihr vielleicht mal fahrt und so weiter und so fort, unterschätzt es nicht. Ich weiß, dass wir haben hier Familien, die morgens dreiviertel Stunde oder Stunde fahren, um hier zu sein. Ich finde es einfach genial. Ich würde es nicht anders machen. Ich würde es auf jeden Fall nicht anders machen. Ich habe es auch in meinem Leben nicht anders gemacht. Für diejenigen, die sie nicht kennen, das ist jetzt ein Bild von Akiane. Wer von euch hat schon mal gehört von Akiane? Alle, die schon länger in der Gemeinde sind, auf jeden Fall. Wenn ihr noch nicht, Akiane ist total faszinierend. Ihr könnt auf ihre Webseite gehen. Akiane ist total arm aufgewachsen. Die waren, ihr Vater war Amerikaner oder ist Amerikaner. Ihre Mutter ist aus Litauen. Und die haben in Amerika in einer wirklich runtergekommenen Hütte gewohnt, am Rand von dem Maisfeld. Die hatten kein Geld. Sie haben praktisch wirklich von Tag zu Tag gelebt. Sie haben direkt neben so einer, so einem Giftspucker da gelebt, wie sagt man, der Müllverbrennungsanlage gelebt und haben ständig gelitten unter dem Gift und waren viel krank und so weiter und so fort. Und Akiane hat im Alter von 4 Jahren angefangen, Träume und Visionen zu bekommen. Soviel ich weiß, war sie sogar im Himmel und ihre Eltern waren Atheisten. Hat sich Gott jetzt irgendwie nicht dran gehalten, gesagt, okay, ihr glaubt das gar nicht, dann lassen wir das mal. Und Akiane hat eine gigantische Gabe zu malen. Und wenn ihr das Bild hier anguckt, das hat sie hier im Alter von 11 Jahren gemalt. Und was sie gemacht hat, sie hat angefangen zu malen, die Sachen, die sie im Geist sieht. Und sie hat zum Beispiel, sie hat Jesus gesehen und sie hat ein wirklich tolles Porträt gemalt von Jesus, sehr ausdrucksstark. Und sie hat einfach Bilder aus dem Himmel runtergebracht auf die Erde und sie ist mittlerweile, also ihre Eltern sind zum Glauben gekommen, kann man sich irgendwie vorstellen. Genau. Und sie hat im Alter von wenigen Jahren hat sie Bilder gemalt, die manche Künstler nicht malen können, weil sie einfach eine übernatürliche Gabe vom Himmel bekommen hat. Und ich möchte euch da einfach auch ermutigen, vielleicht könnt ihr auch im Kinderdienst da mal reinklicken und euch das angucken, weil wir sind manchmal so beschäftigt mit unseren Alltagssachen, dass wir vergessen, dass die starken Sachen aus dem Himmel kommen. Und sie als Kind, als kleines Kind, hat sie angefangen, morgens um 4 Uhr aufzustehen. Ich glaube, das macht sie bis heute. Auf jeden Fall hat sie es jahrelang gemacht. Um 4 Uhr aufzustehen, um zu beten. Und dann hat sie angefangen zu malen. Und sie ist, glaube ich, jetzt, also auf jeden Fall eine junge Dame, ich schätze mal, die ist so 19 rum, von den Bildern her würde ich so tippen, dass sie 19 Jahre alt ist. Sie ist mittlerweile Millionärin und der Ernährer der Familie. Und Gott kann alles. Und sie lebt einfach, sie ist sowas von einfach in der Gegenwart Gottes drin. Sie hat schon, ich glaube, im Alter von 8 oder 9 war sie das erste Mal bei Oprah und das hat ihr einfach totale Türen geöffnet. Sie wird auf CNN erwähnt. Es ist unglaublich, was für Türen das geöffnet hat. Und ich denke manchmal, viele Leute wollen Prediger werden, aber viele Predigten gehen irgendwie, versickern vielleicht im Boden und keiner hört sie jemals wieder. Und sie können schon Leben verändern, aber ein Bild kann manchmal um die ganze Welt gehen. Ein Bild kann manchmal, guck mal, wie viele Bilder wir heutzutage noch anschauen, die Leute vor 300, 400, 500 Jahren gemalt haben. Was für einen Einfluss wir haben können. Und ich finde es voll interessant, dass wir gerade aufgrund von dem Lehrermangel, die ersten Fächer, die zurückgeschnitten werden, sind alle musischen und kreativen Fächer. Und das finde ich halt interessant und das ist einfach was, worauf ich auch Wert lege bei uns im Kinderdienst, dass wir immer wieder kreative Sachen machen, weil da total viel drin liegt, dass wir kreativ sind. Also ich finde es einfach genial, hier sie zu sehen. Dann sind noch zwei Bücher, die ich euch auch noch vorstellen wollte. Das eine ist Children Aflame. Das heißt Kinder, die brennen. Und es ist eine Zusammenstellung, die David Walters gemacht hat. Und da geht es um Kinder, um alle. Er hat Stellen zusammengesammelt, die der George Wesley erwähnt hat während seiner Erweckung und das 1700 blabliblub, also verschiedene 1739, 44, 46 und so weiter. Und ich finde es einfach interessant zu sehen, was hat eigentlich John Wesley erlebt und was ist mit den Kindern passiert während seiner Erweckung. Und ich habe da ein paar Sachen übersetzt aus diesem Buch. Das 20.05.1739. Abends wurde ich in Nicholas Street unterbrochen, fast sofort, als ich zu predigen begann, weil jemand so laut weinte und schrie, wie jemand, dem sein Herz durchbohrt wurde. Er rief lautstark um Vergebung und um Frieden. Eine weitere Person neben ihm fiel auf die Knie, dann noch ein kleiner Junge neben ihm, der auf dieselbe Art und Weise erfasst wurde. 16.09.1744. Ich beerdigte am selben Ort jemanden, der früh seinen Lauf beendet hat und in voller Sicherheit seines Glaubens zu Gott ging. Sie war kaum älter als 4 Jahre alt. Während ihrer letzten Krankheit verbrachte sie Intervalle ihrer Krämpfe damit, zu Gott zu sprechen, wenn sie auch nur ein bisschen Kraft hätte. Fast total erschöpft wünschte sie sich, dass ihre Familie zu ihr käme und sie betete für jeden Einzelnen, für einen nach dem anderen. Dann für die Prediger, die Gemeinde und die ganze Welt. Kurz danach, als sie sich von einem Krampf erholte, erhob sie ihre Augen und sagte, dein Reich komme, und starb. 28.04.1746. Ich befragte Frau Nowens detailliert bezüglich ihrem kleinen Sohn. Sie sagte, es kam mir so vor, als hätte er beständig die Furcht Gottes und ein so ehrfurchtsgebietendes Empfinden seiner Gegenwart, dass er oft allein beten ging für seinen Vater und viele anderen betete er namentlich. Er hatte ein außerordentlich empfindliches Gewissen. Es war, als wäre er sich der kleinsten Sünden bewusst. Er weinte und weigerte sich, getröstet zu werden, wenn er meinte, etwas getan zu haben, das Gott womöglich nicht gefallen hätte. Vor ein paar Tagen brach er laut aus seinem Gebet aus und sagte, Mama, ich werde bald in den Himmel gehen und bei den Engeln sein. Du wirst auch da sein, Papa auch, aber nicht so bald. Am Tag, bevor das geschah, ging er zu einem kleinen Mädchen und sagte, Polly, du und ich müssen beten. Vergiss jetzt deine Puppe. Knie dich hin. Ich muss beten. Gott ruft mich. Das Kind war damals 3 Jahre alt. 1 oder 2 Jahre später verstarb es in Frieden. 29.05.1750. Das ist ein Kind, das 4 Jahre alt ist und ernsthaft Jesus nachfolgt, stellt viele Fragen und ermahnte diejenigen, die fluchten oder schwörten oder in seiner Gegenwart sich unangemessen ausdrückten. Es trauerte bezüglich seinem Bruder, der 2 oder 3 Jahre älter war. Ich befürchte, dass mein Bruder in die Hölle gehen wird, denn er liebt Gott nicht. 4 Tage später erkrankte er an, ich weiß nicht, wie Smallpox übersetzt wird, irgendeine Form von Pocken. Alles, was er sagte, waren Ermahnungen. Er sang Auszüge aus Hymnen oder Gebete. Je schlechter es ihm ging, desto ernster wurde er in Bezug aufs Sterben. Ich muss nach Hause gehen, sagte er. Am 10. Tag seiner Krankheit setzte er sich auf und sagte: Lasst mich gehen, lasst mich zu meinem Vater gehen. Ich werde heimgehen, jetzt werde ich heimgehen und zu meinem Vater gehen. Dann legte er sich hin und starb. 8.4.1755. Das ist der Tod eines kleinen Mädchens in Hayfield. Den Kindern möchte ich einfach sagen, dass zu der Zeit viel mehr Kinder gestorben sind, weil die Leute nicht viel wussten darüber, dass man sich die Hände waschen muss, dass man reines Wasser trinken muss und so weiter und so fort. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle sterben werden oder so, sondern aber einfach im Angesicht des Todes, wie Kinder einfach an Gott hängen können. Das kleine Mädchen lachte selten, sprach keine schlechten Worte aus und hielt es auch nicht aus, wenn es jemand tat oder wenn sich jemand leichtfertig oder unseriös benahm. Wenn ihre Geschwister ärgerlich miteinander redeten, wies sie scharf zurecht und ermahnte sie sanft auch nachzugeben. Wenn ihr selbst etwas unangemessen scharf entwich, demütigte sich und ließ nicht ab, bevor ihr vergeben wurde. Als sie krank wurde, freute sie sich besonders darüber, die Hymne Abba Vater gesungen zu hören. Man hörte oft, wie sie sich selbst dieses Lied sang: Abba Vater, hör mein Rufen. Im April schlief sie ohne jeglichen Kampf ein, nachdem sie 2 Jahre und 6 Monate gelebt hatte. Wer wagt sich zu sagen, dass Kinder nicht mit dem Heiligen Geist eine enge Beziehung haben können? David Walter schreibt es von sich selber. Eine Erfahrung. Ein kleiner Junge kam zu einer Konferenz, auf der ich sprach. Während dieser Zeit gab ihm der Herr aufs Herz, allen Kindern in der Nachbarschaft und in der Schule Zeugnis zu geben. In den nächsten 2 Jahren hat er über 100 Kinder zum Herrn geführt. Auch eine Geschichte von David Walters. Vor einiger Zeit war ich in Vancouver, Kanada, eingeladen worden, in einer christlichen Schule zu sprechen. Es waren ungefähr 130 Schüler aller Altersgruppen von 6 bis 18 Jahren da, die sich zu einer Versammlung versammelt hatten. Nach einem ruhigen Lobpreis wurde ich eingeladen, zu ihnen zu sprechen. Ungefähr 40 asiatische Schüler waren auch da, die noch nicht errettet waren. Am Ende der Botschaft machte ich einen Aufruf zur Errettung. Die Asiaten bewegten sich nicht. Ich forderte die Christen dann auf, ihr Leben Gott neu zu weihen. Eine große Anzahl jeder Altersgruppe kam nach vorne. Ich betete für die Schüler und bat Gott, sie auf besondere Weise zu berühren. Dann setzte ich mich und wartete, was der Heilige Geist tun würde. Nach ungefähr 10 Minuten kam der Heilige Geist auf ein 15-jähriges Mädchen. Sie begann, gegen die dämonischen Festungen über den Kindern der Schule und ihren Familien zu beten. Sie ging zu einem ungefähr 16-jährigen Teenager, legte ihm die Hände auf und betete für ihn. Er fiel auf den Boden und empfing eine starke Freisetzung. Dann stand er auf, begann zu beten und diente den asiatischen Schülern. Nach kurzer Zeit wurden sie freigesetzt, errettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Rektor sagte, dass das 15-jährige Mädchen, das Gott so stark benutzt hatte, leicht zurückgeblieben war und von den Schülern als sozial unakzeptabel betrachtet wurde. 1. Korinther 1, Vers 27. Gott hat das Törichte der Welt erwählt. Das waren jetzt ein paar Auszüge aus Children of Flame von David Walters. Da gibt es noch mehr Berichte. Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgenommen, weil ich möchte einfach, dass das in unseren Herzen wohnt, was Gott mit Kindern, in Kindern und durch Kinder machen kann. Und ich finde es gar nicht schlecht, dass die Kinder jetzt rausgegangen sind, weil jetzt geht es nochmal eine Stufe härter. Eine Form, wo die Herrlichkeit Gottes auf uns ist, ist in Verfolgung. Und wer dieses Buch nicht hat, ich würde fast sagen, das ist eine Pflichtlektüre für Christen, das Buch Jesus Freaks, da sind Geschichten drin über Märtyrer. Und wir sind manchmal unglücklich, weil Gott uns vielleicht nicht schnell genug heilt oder uns nicht schnell genug alle unsere kleinen Wünsche erfüllt. Und hier sehen wir einfach Menschen, die ihr Leben hinlegen. Jedes Mal, wenn du dir selber leid tust, schnapp das Buch, lese nur eine Geschichte, lese 2 Geschichten, lese 3 Geschichten und du wirst einfach, dein Herz wird einfach neu berührt über das, was du dir eigentlich Sorgen machst und über das, wo andere Leute durchgehen wegen ihrem Glauben. Eine Geschichte, die hier drin ist, ist von der Kathy. Da haben wir auch das Buch in unserer Bibliothek, die bei diesem Amoklauf umgebracht wurde. Sie haben sie gefragt, wie bei einer Hinrichtung, wie die katholische Kirche früher bei der Inquisition oder so. Sie haben gesagt, glaubst du an Gott? Und sie hat gesagt, ja. Mit dem Gewehr vor der Nase. Sie hat gesagt, ja. Und er sagt noch, warum, und schießt schon ab. Mit 17 Jahren hat sie Gott so geliebt, dass im Angesicht von einem Maschinengewehr sie nicht gesagt hat, nein, ich werde nachher Buße tun, wird schon gut laufen. Sie hat gesagt, ja, ich liebe Gott, und sie ist uns in die Herrlichkeit vorausgegangen. 17 Jahre. Ich glaube, dass Gott eine Armee von Kindern und Teenagern aufstellen will und wird, die radikal Jesus lieben, die ihr Leben hinlegen und die uns in Schatten stellen werden. Und wir müssen auf die Seite treten, wenn sie hervortreten. Und wir sind diejenigen, die für sie beten, dass sie hervorbrechen können. Wir sind diejenigen, die unsere Hände weglassen, wenn Gott sie ruft und wenn Gott sie benutzen will. Das ist die Anila und die Perven aus Pakistan. Das war 1997. Anila lernte Perven in der Schule kennen. Als ihre Freundschaft enger wurde, schenkte Anila Perven eine Bibel und brachte ihr christliche Lieder bei. Perven lernte sehr schnell und sang diese Lieder ihrer jüngeren Schwester vor, wenn ihre Eltern nicht zu Hause waren. Pervens Eltern erfuhren aber bald davon. Als strenge Moslems waren sie entsetzt, doch anstatt mit Perven darüber zu sprechen, beauftragten sie ihre jüngere Schwester, herauszufinden, woher dieser christliche Einfluss kam. Sie wollten dann ihre Tochter so schnell wie möglich mit einem Moslem verheiraten. Das Mädchen wollte aber keinen Moslem heiraten und ist dann abgehauen. Was sie dann gemacht haben, die Eltern von der Perven haben die Anila und den Pastor beschuldigt, dass sie ihre Tochter entführt haben, obwohl es nicht gestimmt hat, und die wurden ins Gefängnis geworfen. Am folgenden Tag wurde auch Anilas Pastor und seine Familie verhaftet. Anila und ihr Pastor wurden schrecklich gefoltert. Anila bekam 16 Peitschenhiebe. 5 Peitschenhiebe lassen einen Menschen normalerweise bereits das Bewusstsein verlieren. Nach ihrer Entlassung konnte Anila 2 Monate lang nicht sitzen und ihr Pastor blieb wegen der zahllosen Brüche an Oberschenkel und Hüften gehbehindert. Die Perven, das Mädchen, das geflohen war, wurde schließlich von ihrer Familie gefunden und ich glaube, ihr Bruder hat sie dann umgebracht und hat sich dann der Polizei gestellt, aber das hatte keine Konsequenzen. Anila wurde nach ihrem Gefängnisaufenthalt erneut wegen Pervens angeblicher Entführung verhaftet. Sie kam ins Gefängnis und wurde einen Monat später auf Kaution freigelassen. Sie und ihre Familie tauchten unter, da ihr Leben von radikalen Moslems bedroht war. Anila sagt, ich habe die Welt gesehen und sie hat mir nichts zu bieten. Jesus ist mein einziger Friede. Du hörst nicht, dass sie sagt, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich ein ruhigeres Leben. Von diesem Herzschlag brauchen wir was. Das ist auch eine total starke Geschichte. Gestärkt durch Engel Ivan Moiseyev, vermute ich. Und er war Soldat in der Armee und sie haben sich einfach bemüht, ihn umzuerziehen. Und also die waren beständig dran, hatten immer wieder Gespräche mit ihm, wo sie ihn gedemütigt haben, wo sie ihm stundenlang auf ihn eingeredet haben, das Christentum gibt's nicht, Jesus gibt's nicht und so weiter und so fort. Aber einfach festgehalten. Und der war jetzt gerade unterwegs hier. Die Sonne war so hell, dass Vanya erst gar nicht bemerkte. Doch plötzlich sah er es, ein heller Stern, fiel langsam vom Himmel. Wie ein Komet kam er näher und wurde immer größer. Als Vanya aufsah, entdeckte er einen Engel über sich, strahlend und mächtig. Vanyas Herz wurde von Freude erfüllt und von Furcht. Der Engel kam nicht auf die Erde hinab, sondern blieb etwa 200 Meter über dem Boden in der Luft stehen und sagte, Ivan, geh, hab keine Angst, ich bin bei dir. Kurz darauf wird er von seinem Major reingerufen und sagt zu ihm, also wir werden ihnen helfen, klar zu denken, und wir stellen sie raus zur Wache die ganze Nacht. Es wird voraussichtlich minus 13 Grad werden und übrigens in der Sommeruniform. Und er stellt sich raus und friert und bippert und hält es kaum aus. Und was er macht, ist einfach, er fängt an zu beten. Er betet für die Soldaten, er betet für den Major. Und zum Teil ist ihm so kalt, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Steht er draußen in seiner Sommeruniform. Nach so 1-2 Stunden kommen ein paar Oberste und sagen, und wie sieht's aus? Willst du umdenken? Willst du deinem Glauben abschwören? Und er sagt, nein, er macht es nicht. Und denen in ihren Winterklamotten ist es so eisig kalt, dass sie schon nach kürzester Zeit wieder reingehen müssen. Und tagelang, nächtelang, passiert immer wieder das Gleiche, dass er rausstehen muss bei minus 13 Grad. Und genau, er tut einfach seinem Glauben nicht abschwören. Und dann fangen sie an, ihn weiter zu foltern und machen alles Mögliche. Und er tut einfach Jesus nie verleugnen. Viele Soldaten in seiner Umgebung bekehrten sich, weil sein glühender Glaube einen tiefen Eindruck auf sie machte. Seine Befehlshaber verhörten ihn weiter und versuchten ihn dazu zu bringen, Christus zu verleugnen. Sie sperrten ihn in einer eiskalten Zelle ein. Sie zogen ihm einen Spezialanzug aus Gummi an, in den sie Luft pumpten, bis seine Brust so fest zusammengedrückt wurde, dass er kaum noch Luft bekam. Im Alter von 20 Jahren wusste Ivan, dass sie ihn töten würden. Am 11. Juli 1972 schrieb er an seine Eltern: "Ihr werdet mich nicht wiedersehen." Dann erzählte er von dem Engel, den Gott ihm geschickt hatte, um ihn zu stärken. Ein paar Tage später wurde seiner Familie sein Leichnam überstellt. Er wies 6 Stiche in Herznähe auf. Er hatte Wunden am Kopf und um den Mund herum. Am ganzen Körper sah man Blutergüsse und Schürfwunden. Anschließend an diese Misshandlungen war er noch ertränkt worden. Major Malzin, sein Kommandant, sagte: "Mojsewicz hatte einen schweren Todeskampf, aber er ist als Christ gestorben." Der Brief an seine Eltern: "Meine lieben Eltern, der Herr Jesus hat mir den Weg gezeigt und ich habe beschlossen, ihm zu folgen. Ich werde nun schlimmere und größere Kämpfe als bisher erleben. Ich habe keine Angst davor. Der Herr geht vor mir her. Trauert nicht um mich, meine lieben Eltern. Es passiert, weil ich Jesus mehr liebe als mich selbst. Ich höre auf ihn, obwohl mein Körper Angst hat und sich wünscht, das alles nicht mitmachen zu müssen. Ich tue dies, weil ich mein Leben nicht so hoch achte wie ihn. Und ich werde nicht meinem eigenen Willen nachgeben, sondern folgen, wohin der Herr Jesus mich führt. Er sagt, geh, und ich gehe. Seid nicht traurig, dass dies der letzte Brief eures Sohnes ist, denn ich höre und sehe die Engel sprechen. Und ich bin erstaunt und kann kaum glauben, dass Vanya, euer Sohn, mit Engeln spricht. Ich habe so viele Sünden und Fehler, aber durch sein Leiden hat der Herr Jesus sie weggewischt. Und deshalb lebe ich nicht, wie ich möchte, sondern wie der Herr Jesus es möchte." Also im Alter von 18 bis 20 Jahren, ständig in Terror, ständig gefoltert, ständig misshandelt, die Herrlichkeit Gottes auf ihm, die Engel Gottes um ihn. Roy aus Indonesien, 15 Jahre alt. Die Teenager hörten die Rufe und das Singen immer näher kommen. Ein älterer Junge blickte seinen Freund nervös an. "Die Moslems kommen, wir verstecken besser die Kinder", sagte er. Andere halfen nach seiner Anleitung, die kleineren Kinder in den Gebäuden in der Nähe zu verstecken. Dann suchten sie auch für sich ein Versteck. Es war Januar und eine Gruppe von christlichen Kindern und Teenagern hatte sich zu einer Bibelfreizeit auf dem Gelände der Patimura-Universität auf der Insel Ambon in Indonesien getroffen. Nach den Veranstaltungen wurden die fröhlichen Kinder mit Autos abgeholt und nach Hause gebracht. Aber in den Wagen war nicht genügend Platz für alle jungen Leute. Genau, die Kinder warteten darauf, nach Hause gebracht zu werden und wussten nicht, dass die jungen Männer von einem muslimischen Mob angegriffen worden waren. Die zornigen Moslems hatten sie aus ihrem Wagen auf die Straße gezerrt. Mackie und einer der anderen Männer wurden erstochen. Später wurden ihre Leichen verbrannt. Die anderen beiden kamen mit ihrem Leben davon. Es dauerte nicht lange, bis die aufgebrachte Menge die Universität erreichte. Sie entdeckten viele Teenager und zwangen sie, aus ihren Verstecken zu kommen. Auch Roy Ponto wurde aus seinem Versteck gezerrt und vor die aufgebrachte Menge gestellt. "Gib deinen Jesus auf, sonst werden wir dich töten", drohten sie. Roy hatte schreckliche Angst. Obwohl er furchtbar zitterte, antwortete er: "Ich bin ein Soldat Christi." Daraufhin stießen die muslimischen Angreifer mit dem Messer zu. Das Messer traf die Bibel, die Roy vor sich hält, bohrte sie hinein und riss sie ihm aus der Hand. Der nächste Streich des Mannes schlitzte Roys Bauch auf. Sein letztes Wort war: "Jesus." Eine aufgebrachte Menge warf Roys Leichnam in einen Graben. Erst 4 Tage später fand die Familie den toten Jungen. Obwohl sie traurig sind, empfinden Roys Eltern auch Stolz auf ihren Sohn, der bis zum Ende treu zu seinem Glauben stand. Das ist auch eine Geschichte, die mich seit Jahren total stark beeindruckt hat. Das sind Mädchen, 16 oder 17 Jahre alt, auch in Asien. Die kommunistischen Soldaten hatten ihre illegale Bibelgruppe aufgestöbert. Während der Pastor aus der Bibel vorgelesen hatte, waren plötzlich bewaffnete Männer in das Haus eingedrungen und hatten die Gläubigen, die sich dort zum Beten getroffen hatten, in Angst und Schrecken versetzt. Die Kommunisten beleidigten die Christen und drohten, sie zu töten. Der befehlshabende Offizier zielte mit einer Waffe auf den Kopf des Pastors. "Gib mir deine Bibel", forderte er. Nur widerstrebend reichte der Pastor ihm seine Bibel, seinen kostbaren Besitz. Mit einem verächtlichen Schnauben warf der Soldat das Wort Gottes auf den Boden. Er funkelte die kleine Gemeinde an. "Wir werden euch gehen lassen", brummte er. "Aber zuerst müsst ihr auf dieses Buch und seine Lügen spucken. Jeder, der sich weigert, wird erschossen. Die Gläubigen hatten keine Wahl. Sie mussten dem Befehl des Offiziers gehorchen. Ein Soldat deutete mit der Waffe auf einen der Männer. Du zuerst. Langsam erhob sich der Mann, kniete vor der Bibel nieder. Widerstrebend spuckte er darauf und betete, Vater, bitte vergib mir. Er stand auf und ging zur Tür. Die Soldaten traten zurück und ließen ihn gehen. Okay, jetzt du, sagte der Soldat und stieß eine Frau an. Sie war in Tränen aufgelöst und konnte der Forderung des Offiziers kaum nachkommen. Sie spuckte nur ein wenig, aber das reichte ja auch schon. Auch sie durfte gehen. Still trat ein junges Mädchen vor. Überwältigt von Liebe zu Jesus Christus, kniete sie nieder und nahm die Bibel auf. Mit ihrem Kleid wischte sie den Speichel ab. Was haben sie deinem Wort angetan? Bitte vergib ihnen, betete sie. Der kommunistische Soldat setzte ihr die Pistole an den Kopf. Dann drückte er ab und tötete das Mädchen. Viele von euch kennen wahrscheinlich Richard Wurmbrand. Ist auch genial. Nacheinander erhoben es 1945, erhoben sich Priester und Pastoren Rumäniens, sprachen sich lobend über den Kommunismus aus und bekräftigten ihre Loyalität dem neuen Regime gegenüber. Ihre Propaganda für den Kommunismus wurde über Radio direkt aus dem Parlamentsgebäude in die ganze Welt übertragen. Es war ein Jahr, nachdem die Kommunisten in Rumänien die Macht ergriffen hatten. Die Regierung hatte alle religiösen Leiter zu einem Kongress ins Parlamentsgebäude eingeladen. Mehr als 4.000 nahmen daran teil. Zuerst wurde Josef Stalin zum Ehrenpräsident des Kongresses gewählt. Dann begannen die Reden. Es war absurd und entsetzlich. Erklärtes Ziel des Kommunismus war es, die Religion zu vernichten. Und doch verkündeten Bischöfe und Pastoren, Kommunismus und Christentum hätten im Grunde genommen dieselben Ziele und könnten friedlich nebeneinander existieren. Aus Furcht sprachen diese Männer Gottes Schmeicheleien und Lüge aus. Es war, als würden sie Jesus ins Gesicht spucken. Sabina Wurmbrand konnte es nicht länger ertragen. Sie flüsterte ihrem Mann zu, Richard, steh auf und wisch Jesus diese Scham aus dem Gesicht. Richard wusste, was passieren würde. Wenn ich mich zu Wort melde, dann wirst du deinen Mann verlieren. Sabina erwiderte, ich möchte keinen Feigling zum Mann haben. Er hat dann angefangen zu predigen und hat Gottes Wort gepredigt und es wurde übertragen über die gleichen Sender. Er wurde natürlich direkt danach abgeführt. Er war insgesamt 14 Jahre im Gefängnis. War in Einzelhaft unter dem Boden, durfte tagelang kein Licht sehen, also richtig krass. Ich steckte tief in einer Gewissenskrise, als plötzlich die Wand der Zelle wie Brillanten zu funkeln begann. Ich habe vieles Schöne gesehen, aber auch noch nie so etwas Wunderbares wie in dieser dunklen Zelle unter der Erde. Nie habe ich so himmlische Musik gehört wie an diesem Tag. Ich finde es interessant, ich weiß es nicht mehr, ob er es war oder jemand anders. Auf jeden Fall waren es mehrere Personen, die ständig auch gefoltert wurden. Und dann haben die einfach die Folter nochmal auf ein neues Level gebracht. Und die haben gesagt, und das Verrückte war, je mehr die uns gefoltert haben, desto mehr haben wir angefangen, unsere Feinde zu lieben und für sie zu beten. Das ist wirklich, ja. Ich finde jetzt gerade das eine, ah ja doch, hier ist noch eins. Peter. 8 Jahre, Philippinen. Wir haben deinen Neffen, lautete die handgeschriebene Nachricht. Wenn du dich uns stellst, werden wir den Jungen seinen Eltern zurückgeben. Bruder MT, nennt den Namen natürlich nicht, starrte auf den Zettel. Er stammte von den Leitern der neuen Volksarmee NPA, dem militärischen Arm der Kommunistischen Partei auf den Philippinen. Immer wieder werden Menschen in allen Teilen der Philippinen von dieser Gruppe von Terroristen bedroht und verfolgt. Bruder MT ist Evangelist, regelmäßig reist er in die Berge, um den Terroristengruppen von Jesus zu erzählen. Peter, sein 8-jähriger Neffe, hat Bruder MT auf seinen evangelistischen Ausflügen häufig begleitet. Eine besondere Hilfe war er ihm bei den Kinderstunden in den Bergdörfern. Wegen des Drucks von der NPA war Bruder MT häufig gezwungen, sich versteckt zu halten. Trotzdem hatten sich einige Soldaten der NPA durch seine Predigten zu Jesus bekehrt und die Organisation verlassen. MT hatte die Risiken überschlagen und war bereit, sein eigenes Leben für das Evangelium hinzugeben. Aber auf so etwas war er nicht vorbereitet. Er wusste, es bestand keine Hoffnung, dass sein Neffe gerettet würde, auch wenn er sich der Gruppe auslieferte. Dann würden beide getötet werden. Trotzdem zögerte er. Die Eltern des Jungen bestanden darauf, diese Erpressung zu ignorieren. MT sollte weiter evangelisieren. Sie opferten ihren Sohn für das Evangelium. Peter starb am Karfreitag, am 17. April 1992. 3 Stunden lang wurde er gefoltert. Er hat sehr viel erleiden müssen. Seine Hände wurden mit Draht zusammengebunden und die Terroristen schlugen ihm mit einer Axt in die Beine und in den Kopf. Danach wurde er enthauptet. Die Entführer warnten die Eltern des Jungen und MT, wenn sie ihre Arbeit, ihren Dienst nicht aufhören würden, würden sie zurückkehren und sie selbst foltern. Bruder MT setzte seine gefährliche Arbeit in den Bergen unter den Terroristengruppen noch heute fort. Der Heilige Geist ist ein starker Geist. Und der Heilige Geist gibt auch Kindern Kraft, Zeichen und Wunder zu wirken. Kraft, andere zu Jesus zu führen. Kraft, auch Martyrium zu erleiden. Und wenn ihr das nicht kennt, die Geschichte The Lost Boys of Sudan, ich habe es oft vergessen hier, das ist einfach total stark. Kann man auf YouTube anschauen. Das ist die Geschichte von Kindern. Das ist eine Zeit, wo, jetzt weiß ich leider genau nicht mehr, wer das war, der dort die Leute in den Dörfern niedergemetzelt hat. Weiß das irgendjemand? Wer weiß es? Irgendeine Terrorgruppe ist von Dorf zu Dorf gegangen und hat einfach, die haben die Dörfer einfach komplett abgemetzelt. Genau, und dann haben zum Teil einfach Kinder überlebt. Und es ist eine total starke Geschichte. Da ist einfach eine Gruppe von Kindern gewesen, die nicht erwischt haben, denn das ganze Dorf ist umgebracht worden. Und die haben ihre Bibel genommen und die haben angefangen, nach den Prinzipien des Stammes weiter sozusagen. Sie sind einfach weggegangen von dem Dorf und sind einfach gegangen, hatten eigentlich nichts zu essen, nichts zu trinken und haben sich sind auf andere Kindergruppen gestoßen und so weiter und sind ganz weit gewandert, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer, es lohnt sich voll, das anzugucken, und waren immer begleitet von der Bibel. Die haben die Bibel einfach, was weiß ich, wie viele Tausende von Kilometern durch die Wüste getragen und so weiter und so fort. Und sind schließlich dann in ein Camp gekommen, wo Leute aufgenommen wurden. Und ein Bruder, der ist unterwegs dann auch abhanden gekommen, der hat sich sozusagen geopfert, weil er gemerkt hat, dass Soldaten gesehen haben, dass da was ist. Und er ist dann gegangen, hat gezeigt, dass er das ist, um seine anderen Geschwister zu beschützen. Von dem haben sie dann jahrelang nichts gehört. Und 2 von den Jungs, die wurden dann auch aus dem Camp mal, haben sie praktisch die Möglichkeit bekommen, nach Amerika rüberzugehen. Ist auch ehrlich gesagt ziemlich lustig, dann zu sehen, wie sie in Amerika ankommen. Sind einmal neu eingekleidet worden, kommen mit Plastiktüten und die Amerikanerin sagt, und wo sind eure Koffer? Und die haben halt keine Koffer und dann haben die halt zum ersten Mal, was weiß ich, einen Burger in der Hand und McDonald's oder, also das ist halt auch wirklich ein witziger Part. Oder dann haben die den Stockbetten hingestellt, damit sie übernachten können. Die nehmen halt ihre Matratzen, legen sie aufs Dach, damit sie unter freiem Himmel übernachten können und so Zeug. Ist halt schon auch irgendwie witzig. Aber einfach diese Geschichte, wie Gott diese Kinder geschützt und geführt hat, wie sie durch die Wüste gewandelt sind, mit ihm und mit ihrer Bibel, mit ihrem Gebet und einfach nur Kinder. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir als Haus unsere Kinder und auch die Kinder, wir haben ja Kinder in Indien, die wir mitsponsern und so weiter und so fort, dass wir das einfach sehen, dass Gott Mächtiges tun will und tun kann durch Kinder, dass es in unseren Herzen brennt. Und dass es in unseren Herzen brennt einfach auch, dass wir beten für die Leute, die verfolgt sind. Wenn du verfolgt wirst, dann fühlst du nicht besonders, oft nicht besonders einfach, dass dieser Geist der Herrlichkeit auf dir ist. Und ihr wisst ja, dass wir selber schon Verfolgung erlebt haben und das kann einfach extrem traumatisierend sein, so dass du liest dann, aha, der Geist der Herrlichkeit ruht auf dir, aber das fühlt sich an wie der Geist des Traumas ruht einfach nur auf dir. Genau, und die Bibel sagt, dass wir uns derer erinnern sollen, die im Gefängnis sitzen, als wenn wir selber im Gefängnis sitzen würden. Und ich glaube, dass es jetzt einfach cool ist, dass wir als ersten Schritt alle Leute segnen und für sie einstehen, die Erwachsenen und die Kinder, die jetzt gerade verfolgt werden. Und dass wir dann als zweiten Schritt diejenigen, die es möchten, einfach nochmal ganz neu unser Leben hinlegen, um den Kindern zu dienen, unser Leben hinlegen, um der Herrlichkeit Gottes zu dienen, unser Leben hinlegen und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dass Gott mit unserem Leben machen kann, was er will. Lass uns einfach aufstehen und für die Kinder beten. Streckt eure Hände aus.